Achtung, Abschuss in wenigen Sekunden. Bahnberechnung des Computers nochmals überprüft. Alles okay, Roden?
Wir sagen im Verlag ausschließlich Rodan.
Hier ist alles okay, Pounders.
Also Hals- und Beinbruch, Jungs. 3, 2, 1, los!
Perry Rodan startet in einer Hochphase des Kalten Krieges als amerikanischer Astronaut zum Mond.
Wie heißt du?
Ich bin Hartmut Kasper und unter dem Pseudonym Wim Vandemann schreibe ich Perry Rodan Heftroman.
Das ist ja verblüffend.
Die Vision von Perry Rodan, die ihn von Anfang an trägt, ist die Vision einer vereinigten, geeinten Menschheit über alle Nationalgrenzen hinweg.
Haben Sie gehört? Es ist hochinteressant, was unser Freund erzählt.
Der Freund. Germanist, Lehrer für Deutsch, Religion und Philosophie und Schriftsteller. Wie fast alle heutigen Perry Rodan-Autoren begeisterte er sich schon als Kind für den Großadministrator des Solaren Imperiums.
Ich habe angefangen, Perry Rodan zu lesen, da war ich 9 Jahre alt. Das war wie eine Liebe auf den ersten Blick. Ich stand vor dem Kiosk, da gab es die normalen Hefte, Fix und Foxy, Mickey Mouse und irgendwo in der Mitte tatsächlich Perry Rodan und ich wusste vom ersten Moment an, dass es das Wahre.
Da mal los.
Perry Rodan erblickt am 8. September 1961 das interstellare Licht. Auf der Erde haben gerade die Sowjets Juri Gagarin ins All geschossen. Die US-Amerikaner sind mit ihrer Invasion auf Kuba gescheitert und in Berlin wird an der Mauer gebaut. Krisen, wohin man blickt. Da ist es höchste Zeit für eine positive Nachricht.
Meine Absicht ist es, einen Atomkrieg für alle Zeiten unmöglich zu machen.
Perry Rodan ist der Großadministrator des Solaren Imperiums.
Karl Herbert Scheer, zusammen mit Walter Ernsting, war er der geistige Vater von Perry Rodan.
Er vertritt die Menschheit, aber nicht aus eigener Machtvollkommenheit heraus, sondern mit Billigung des Solaren Senats als gewählter, demokratisch gewählter Großadministrator und damit als Vertreter der gesamten Menschheit.
Unternehmen Stardust heißt das erste Heft, gestartet von dem kleinen Verlag Pabel Möwig. 30 bis 50 Folgen soll die Serie umfassen, doch schon die erste Geschichte stößt in nie gekannte Dimensionen vor. Die 35.000 gedruckten Exemplare sind sofort vergriffen. Begeistert fliegen vor allem die Jungs ins All.
Also ja, mir gefällt an Perry Rodan, also auch erstmal der Aufbau. Und an die detaillierten technischen Erklärungen.
Das fällt mir schwer, so etwas zu glauben.
Weiterhin, also der Grundgedanke, die Einigung der Menschheit.
Das ist allerdings richtig.
Und dann die friedliche Eroberung des Weltraums.
Nein, daran glaube ich nicht.
Die leider nicht immer so gut gebracht wird. Es ist nur ein bisschen viel Krieg dazwischen.
Feuer! Wir müssen höher steigen, Perry. Ich brauche eine bessere Schussposition.
Treffer! Uli, ausgezeichnete Leistung!
Ausgezeichnete Leistung? Der kritische Erdenjournalismus sieht das naturgemäß anders.
Über 60 Seiten pseudotechnologischer Schmarren, der die scheinbar utopische Kulisse für ein besseres Lanzerheft abgibt.
Heißt es in der Radiothek von 1975. In seiner Frühzeit hat der Terraner Perry Rodan auf der Erde nicht gerade den besten Stand, dafür aber bereits eine große Fangemeinde.
Über 500.000 Schüler, Lehrlinge, Angestellte und Arbeiter zwischen 13 und 45 Jahren verschlingen diese Geschichten.
Aber die Soziologen,
vor allem die Linken,
warnen. Das ist kaum verhüllter Weltraumfaschismus.
Was sind das für Leute?
Es sind Leute wie Robert Jung.
Perry Rodan ist sozusagen der Ersatz-Hitler.
1969 enttarnt das Politmagazin Monitor mithilfe des Zukunftsforschers unseren Mann im All.
Er ist der Hitler des planetarischen Zeitalters, er ist der Hitler der Epoche der Weltraumflüge. Und ich halte diese Figur doch für etwas recht Gefährliches. Und ich frage mich, wie ist es möglich, dass so eine krude Führerfigur zum Helden von Millionen Jugendlichen werden kann?
Ich komme mir schäbig vor.
Ich schätze Herrn Jung sehr, aber er hatte offenbar überhaupt kein Heft gelesen, sonst hätte er gemerkt, dass Rodan nicht nach dem Vorbild von Hitler oder einem europäischen Faschistenführer gebildet worden war, sondern ganz schlicht nach dem Vorbild der amerikanischen Verfassung. Rodan funktionierte damals als eine Art US-Präsident der ganzen Erde.
Perry, Perry, zeig uns die Sterne, du Ritter der Tiefe.
Hier spricht Perry Rodan,
der Großadministrator des Solaren Imperiums persönlich.
Perry Rhodan übersteht die irdischen Angriffe der 60er und 70er Jahre unbeschadet. Und das nicht nur dank seines antitemporalen Gezeitenfeldes und seiner hypermagnetischen Abwehrkalotte.
Es gab nach dem Monitorbeitrag bizarrerweise eine beträchtliche Auflagensteigerung, weil viele Leute der Meinung waren, wenn Monitor einen derart heftigen Beitrag einer Sache widmet, dann muss irgendwas dran sein.
80.000 Hefte pro Woche, das ist der Stand heute. Und schaut man zurück durch Zeit und Raum, würde die Gesamtauflage der Hefte aufeinander gestapelt locker bis zur ISS reichen. Was natürlich keine Entfernung ist für einen Mann, der mit Überlichtantrieb das Weltall durchkreuzt.
Soweit ich mich entsinne, haben wir bis heute nicht festgelegt, wie groß er eigentlich ist. Er ist ein europäischer Typ, dunkelblond, hat graue Augen und viel mehr wissen wir nicht.
Gesteht Hartmut Kaspar auch ohne Anwendung von Chrysoptera, der im Periversum allseits bekannten Methode zum Anzapfen des Bewusstseinsinhaltes von Personen aller Art.
Rhodan ist eine schwierige Figur. Wir alle müssen ihn ja führen. Und er ist ein bisschen fast wie ein Auto, das jedermann fährt.
Wohl eher wie ein Raumschiff, das jedermann fliegt. 12 Autoren schreiben derzeit regelmäßig an der Science-Fiction-Serie.
Ich habe es geahnt.
1 bis 2 Mal pro Jahr treffen sie sich mit der Redaktion, entwerfen den Zyklus der nächsten 50 Ausgaben.
Das sieht nach telekinetischen Phänomenen aus.
Arbeitsgruppen konkretisieren die Handlungsstränge. Teamwork einer Gemeinschaftsintelligenz.
Intelligenz würde ich für uns jetzt nicht behaupten, aber wir sind schon eine funktionale Gemeinschaft. Nicht frei von Spannung und von ganz anderen Geschmacksorientierung und Vorlieben. Aber das macht vielleicht nicht nur für uns, sondern auch für die Leser den besonderen Reiz aus.
Jeder schreibt für sich allein, taucht ein in die Welt des Multiversums und der synchronisch-positronischen Hybridrechner.
Auf diese Begriffe kommt in der Regel eher die Technikfraktion unserer Autoren. Ich finde immer die Begriffe am spannendsten, auch am metaphorischsten, am sinnlichsten, die unsere Wissenschaftler im Moment erfinden. Wenn ich beispielsweise mit Planeten zu tun habe oder mit der Sonne, richte ich mich in der Regel an das Astrophysikalische Institut in Potsdam. Da sitzen Fachleute, die helfen mir aus und was die an bildkräftiger Sprache haben, das reicht mir in der Regel völlig. Und Begriffe wie schwarzes Loch oder Ereignishorizont sind für mich mindestens genauso fantastisch und fantasieanregend wie das, was wir supratronisch oder positronisch erfinden.
Tut mir leid, Sir, dass meine Entdeckung so unwichtig war.
Immerhin fanden wir Menschen. Und das ist immer wichtig.
Menschen oder raumschiffbauende Ameisen, Gestaltwandler, Kosmokraten, Krolloks, drachenähnliche Astaluden, Kaotraken, die das Chaos im Universum erhöhen.
Langsam bitte, und der Reihe nach.
Zyklen, Wesen, Völker, Technologien, Phänomene. In einer eigenen Datenbank verwalten die Autoren und Autorinnen ihr Universum rund um den ewigen Helden, der längst nicht mehr im Zentrum steht.
Wir hatten von Anfang an ein ganzes Set von Nebenfiguren, die mittlerweile zu Hauptfiguren aufgestiegen sind und an denen auch das Herz der Leser meinem Eindruck nach viel mehr hängt als an unserem Chef.
Leutnant Guck vom Mutantenkorps meldet seine Einsatzbereitschaft.
Gucki, Bulli, S und Atlan gehören mit zur Familie im Periversum, ob in Brasilien, China, Japan oder Russland. Im englischsprachigen Raum hat die Serie allerdings nie wirklich ein Bein auf die Erde bekommen. Dafür hebt sie heute mit Twitter und Facebook ab.
Unsere Zielgruppe heute befindet sich so in der Marge zwischen 35 und 45 Jahren. Wir haben aber auch deutlich jüngere Leser und wir haben Leser der ersten Stunde, die jetzt natürlich in den 70er stehen oder 80 Jahre und älter sind. Alle die wollen bedient werden.
Mit Hörbüchern, Computerspielen, Conventions und dem ganzen Merchandising-Programm für unseren Mann im All, der nicht nur die Zukunft von gestern ist,
gut,
sondern auch die von morgen.
Wir landen auf der Welt, die man uns anbietet.
Heute beginnt sie mit dem neuen Zyklus Mythos Erde und nur Hartmut Kaspar weiß schon jetzt, welche Grenzerfahrungen wir dann machen werden. Allerdings wirklich wichtig ist das nicht, denn die Wahrheit über Perry Rhodan ist so banal wie die Erde und wir.
Das, was uns wirklich interessiert, was auch die Leser wirklich interessiert, das sind nicht die technischen Gadgets, nicht die technischen Hilfsmittel. Was die Leser interessiert, sind menschliche Probleme, Abenteuer, Schwierigkeiten, Bewährungsproben.
für das Abenteuer Zukunft für unseren Mann im All.
Gibt es irgendwelche denkenden Wesen in unserer Nähe?
WDR 5